Du magst da ganz kurz ein Feedback geben, wenn es recht, wenn's da recht ist.
Tue.
Ja, also was mir sehr gut gefallen hat, wo ich einfach das Gefühl gehabt habe, mal schön, war so diese Verbindung zwischen Gottesdienstliturgie und Alltagskommunikation. Also das, ja, finde ich, ist sehr, sehr schön rübergekommen, diese, ja, Logik, ne? Die innere, ja, Logik, die sozusagen allgemein menschlich ist.
Ja, und das, es geht nicht anders, ja, ganz einfach, auch, ja, wenn es zunächst einmal im Liturgischen einfach völlig abgehoben klingt, das ist ganz was Normales.
Ja, genau, genau. Also das, das fand ich, ist sehr, sehr schön rübergekommen. Und das ist auch bei den, bei der Schülerin und bei dem Schüler, glaube ich, angekommen. Also, ja, da hat man gemerkt, das, ja, haben sie wirklich aus der Stunde mitgenommen. Ja. Und also das war, glaube ich, das war, glaube ich, ganz klar da. Das, das hat mir sehr gut gefallen. Witzig war natürlich, wie du mich eingebaut hast in das Ganze. Sehr, finde ich, geschickt, weil so eine Situation, wo du mit zwei Schülern da sitzt und dann sitzen da zwei Erwachsene, kannst eigentlich, ja, nicht wirklich was draus, ja, machen, dass nicht irgendwie total bescheuert wird.
Ja. Ja.
Und da mich sozusagen in eine aktive Rolle hineinzunehmen, das war eine witzige Idee und sicher sehr geschickt.
Ja. Ist mir gestern mal Abend noch eingefallen.
Ja. Ja.
Weil dadurch war diese Hemmung weg, ja, dir gegenüber.
Genau.
Und das, ich wollte dir danken, du hast ein problemloses sofort mitgespielt, hast genau sofort gespielt, was will der jetzt so, ja, circa.
Zwischendurch war ich immer unsicher, wo nämlich an dem Punkt, wo du also sehr stark auf die Gottesdienstsituation gekommen bist, im Zusammenhang mit Parousie und Parousieverzögerung, ja, und so. Also den Schritt zu raffen hat eine Weile gedauert.
Ja.
Da bin ich nicht ganz, ja, ganz schnell drauf eingestiegen, weil da haben wir das war mir nicht ganz klar, ja, wo du hin willst. Ja.
Nein, ich wollte jetzt einfach nur, Sie sollten jetzt wirklich ein christliches Grundverständnis haben. Ja. Und das ist einfach Parousieverzögerung, die Wiederkunft Christi, die sich verzögert. Und was, ja, tun wir jetzt?
Ja.
Und das ist jetzt wieder ganz eine witzige Beobachtung. Da warst du nämlich draußen,
aha,
vor der Tür.
Ja.
Deswegen hast du die Parousieverzögerung nicht mitgekriegt.
Ja, ja, genau.
Wir haben auf die gewartet,
ja,
eine, genau, Zeit lang waren wir ruhig.
Genau, ja.
Urchristentum, erste, ja, Generation.
Ja.
Und dann haben wir angefangen zu plaudern.
Ja, ja, weil ich ja das so verstanden habe, ich soll rausgehen und du holst mich dann wieder rein. Ne? Mhm. Aber klar, dadurch habe ich die Situation der Parousieverzögerung selber nicht erlebt.
Nicht erlebt.
Ja, genau.
Also das ist eine, ja, köstliche Aussage, ja, ist über den Religionsunterricht. Es ist vollkommen erlebniszentriert.
Ja.
Und, genau, wenn du einmal bei einem Erlebnis nicht da bist, hast du nur die Theorieebene und wird sofort irrsinnig schwer.
Ja, genau.
Und ich schaue heute, dass ich prinzipiell alles immer vom Erlebnis her, ja, aufbauen.
Genau, also das ist mir auch ganz stark aufgefallen. Es ist dadurch, dass wir dieses Spiel am Anfang gehabt haben, ganz stark auf der Erlebnisschiene,
ja,
gewesen. Allerdings dann hatte ich das Gefühl, war es natürlich schon so, dass die Schüler in einer relativ passiven Haltung, ja, dann geblieben sind. Also da unter Umständen noch das eine oder andere Element mit einzubauen, dass sie selber wieder in eine aktive Rolle kommen. Also sei es, dass sie irgendeinen Gottesdienstablauf sich einmal anschauen können und einmal schauen können, wo findet man das jetzt wieder,
ja,
das, was wir jetzt gerade gelernt haben oder so. Ne? Das wäre vielleicht noch ein Schritt, wo sie ein bisschen aktiviert werden könnten.
Das ist völlig klar, mir ist das auch aufgefallen. Also die sind normalerweise, reden die ganze Zeit. Mhm. Jetzt kam es natürlich zu einer Situation, weil blöd sind die auch nicht.
Ja.
Du bist natürlich der Böse.
Ja, ja, klar.
Und sie verteidigen ihren Pfarrer bis aufs Blut.
Ja.
Und sie werden den Mund nicht aufmachen, ja, sodass irgendwas, sie was falsch sagen könnten, ja, dass du wieder sagst, das hast du ihnen nicht beibracht.
Ja,
genau. Gehen sofort in Hans Verteidigungsposition,
ja,
über.
Ja.
Was jetzt, also wir sind einfach, ich liebe meine Kinder. Das ist so ein intensives, ja, Miteinandersein,
ja,
dass sie natürlich, also niemals ist mir eine Blöße getan,
ja,
hätten.
Ja. Ja.
Also das gerät ja normalerweise völlig anders.
Ja. Also ich denke mal, das ist natürlich dann von der Vorbereitung her auch eine besondere Schwierigkeit, wenn du eher da gewöhnt bist, dass sie viel reden.
Ja, ne? Klar.
Und dann entsteht natürlich gar nicht so sehr die Notwendigkeit, sich noch was einfallen zu lassen, ja, weil normalerweise nach so einem Einstieg läuft die Stunde. Ne?
Ja.
Genau. Ja.
Und natürlich ist es jetzt so, dass nicht vergessen, was wir für eine Intensität im Stoff, ja, drinnen hatten.
Ja.
Das heißt, normalerweise nach einer halben Stunde gehen wir mal,
ja,
zum Buffet.
Ja.
Das ist das liturgische Semmerl,
aha,
wo so ein guter Break ist.
Aha,
weil,
ach, das war die Anspielung auf Semmerl dazwischen. Ja. Jetzt kapiere ich das.
Aha. Weil das mit zwei Leuten, und zwar die so wollen, muss auch Ruhe sein nach einer halben Stunde.
Ja.
Mhm. Weil die haben bis dahin so viel gelernt,
ja,
und die haben danach Mathematik, ja, oder Chemie oder sonst,
ja,
was.
Ja.
Da muss man wieder runtergehen.
Mhm.
Das muss wieder sanft ausgleiten, mhm, dann plaudert man noch mit drüber, dann erzählen sie irgendwas, mhm, und so weiter und,
mhm,
so fort.
Mhm.
Ich habe schon die Erfahrung, dass in diesen Kleinstgruppen die Arbeitsleistung so irre hoch ist,
ja,
dass man es nach 30 Minuten einen Break macht,
ja,
um sie nicht auszulaugen.
Ja. Ja.
Weil sie würden sich auch auslaugen lassen,
genau,
das darf man nicht vergessen.
Genau, ja, das ist richtig. Ja.
Und das war nicht, natürlich auch nicht.
Ja. Ja.
Ne?
Ja.
Und dementsprechend waren sie ab dem Moment ein bisschen desorientiert.
Ja. Mhm. Inhaltlich ist mir aufgefallen, an einer Stelle ist es, oder ich finde, es ist relativ spät klar geworden, wer mit wem im Gottesdienst kommuniziert.
Ja, klar.
Also am Anfang war starke Unsicherheit, ist das jetzt der Pfarrer und die Gemeinde? Mhm. Es ist eigentlich erst an der Stelle irgendwie ein bisschen deutlich geworden, wo du auf Jesus gekommen bist und auf die Geschichte. Also Jesus ist im Gottesdienst, ja, um es mit Jüngel zu sagen, als Abwesender anwesend.
Hm? Das war der Sinn der Sache.
Mhm.
Das ist der Gag.
Mhm.
Weil ja klar ist, sie glauben, der Pfarrer redet.
Ja.
Es geht um den Pfarrer.
Ja.
Wir werden, das ist jetzt aber das, die ganze Geschichte, über die ganze Liturgie, die ganze Gottesdiensteinheit, dass es nicht um den Pfarrer geht,
mhm,
sondern dass es um den anwesenden Herrn geht.
Ja.
Und das werden wir jetzt jede einzelne Stundeneinheit immer,
ja,
wieder anspielen,
aha,
immer wieder verstärken.
Okay, ja.
Und wenn die jetzt in 5 Stunden, das Ganze soll 6 Stunden dauern,
ja,
blöd wissen, dass der Gottesdienst eine Feier des Anwesenden, unsichtbar anwesenden Christus ist,
mhm,
dort will ich hin.
Mhm.
Deswegen habe ich das so, mhm, mystifiziert.
Mhm. Okay.
Da sollen sie bitte selber drauf kommen.
Ja.
Mhm. Das kommt jetzt von allen möglichen Seiten. Das ist, mhm, der eigentliche Lerneffekt.
Mhm.
Und wenn du sagst, es ist unglaublich, ist,
ja,
es das Beste.
Okay.
Weil dort will ich jetzt dort wirklich vertieft hin.
Ja.
Mhm. Und das dauert.
Mhm.
Das dauert.
Mhm.
Sehr gespannt, ob es gelingt. Weil das ist jetzt natürlich wirklich schwer.
Ja, ja, klar.
Das ist schwer. Ja. Und das will ich Ihnen aber nicht sagen.
Mhm.
Da sollen Sie drauf kommen.
Kommen, ja.
Da sollen Sie drauf kommen.
Mhm.
Das ist ums Begrüßen des Herrn geht.
Ja, ja. Mhm.
Das war die Begrüßung.
Ja.
Die wird jetzt jedes Mal immer wieder kommen, bis, aha, dann dritte, vierte Stunde. Wen begrüßen wir eigentlich?
Aha, aha. Gut, gut, na, dann bin ich ganz, ganz zufrieden. Das ist mir nur so einfach im,
ja,
im isolierten Sehen der heutigen Stunde ist mir das eben aufgefallen. Ne?
Das war das Aufreißen.
Ja.
Das ist der Kern der ersten Lerneinheit, ist genau das.
Mhm.
Da möchte ich Ihnen dann unbedingt zeigen, aus der verwehrten Ausschnitt, Gott sei Dank Computer, ja, alles,
mhm,
drauf,
mhm,
Begrüßung der Tora-Rollen.
Aha.
Bei Orthodoxen.
Sehr schön.
Wie,
ja,
die Tora-Rollen abschmusen.
Aha. Juden meinst du es, oder? Tora-Rollen.
Ja, klar.
Ja, orthodoxen, ja, orthodoxen Juden.
Ja, orthodoxe Juden.
Ja, ja.
Klar. Die, wie, nicht?
Ja.
Okay.
Ja.
Dann möchte ich Ihnen was Zweites zeigen. Jugendtreffen von den koptischen Christen in Österreich. Weißt du, hast du das zufällig gesehen?
Ja.
Nein, das war ein Hammer. Unfassbar. Also Massen von Jugendlichen.
Die Kopten haben in Österreich ein Jugendtreffen gemacht.
Ja, für den deutschen Sprachraum.
Ach, das ist ja witzig.
Irgendwo da.
Ach so, ne,
so allmäßig wurde
überhaupt nichts mitgekriegt.
Na, gigantisch. Und da war auch der koptische Jugendbischof,
mhm,
aus Ägypten selber,
aha,
der ist weltweit zuständig.
Aha.
Die sie vor dem niederwerfen, wie sie ihm die Hand küssen, wie sie ihn anstrahlen, wie sie ihn umarmen. Dort völlig klar, der Bischof repräsentiert jetzt wirklich Christus. Dass sie auch das verstehen, das geht. Also bei den Kopten ja wirklich diese Fähigkeit, die da angefordert wird, zwischen dem Sichtbaren und dem Eigentlichen zu unterscheiden.
Aha, aha.
Auch dann mit der Klarheit, dass die halt 4 Stunden Gottesdienst,
ja, ja,
haben.
Ja, ja.
Und die Jugendlichen stehen das durch. Das,
aha,
ist jetzt kein Problem.
Aha.
Weil es nur, die ganze Liturgie gerade dort wirklich nur auf die Präsenz Christi hinausläuft. Also ganz eine spannende Geschichte. Nicht wie gehe ich mit der Unsichtbarkeit des Herrn um, aber ich muss damit umgehen.
Ja, ja.
Ich kann nicht in einer Gelehrsamkeit verbleiben, sonst gehe ich nicht mehr in Gottesdienst.
Ja, ja.
Das ist ja unser Hauptproblem.
Genau.
Oder schön Kretter vorher.
Ja, ja. Wir sind da im Moment ganz intensiv in Hallein auch dabei, weil wir jetzt eine ganz spannende Phase haben, diese diesen eigentlich ja längst gültigen Beschluss des neuen Gottesdienstbuches, ne, einmal in der Gemeinde umzusetzen. Ne? Und also mit vielen Gesprächen, Predigt nach Gottesdienst, nach Gesprächen am Sonntag und so. Und jetzt wird es also irgendwann dann einmal einen Gemeindevertretungsbeschluss auch geben, wo das eben dann wirklich einmal geschaut wird, was wollen wir. Und das merkt man, wie spannend das ist, auf was Menschen plötzlich achten, worauf sie ihr ganzes Leben vorher nicht geachtet haben und so. Ne? Also das ist ganz spannend.
Das heißt auf der Deutsch, ihr seid auch auf dem Weg, den Gottesdienst wieder total in den Mittelpunkt zu rücken.
Ja, ja, unbedingt.
Kernkompetenz.
Genau, unbedingt. Und wir haben halt ein paar enorme Glücksfälle gerade, also von Leuten, die da was einbringen können.
Das ist es. Du kannst es vorher sowieso nur das tun, du musst schauen, wo es kennen die Leute.
Ja.
Wo sind sie wirklich begabt im spirituellen Sinn?
Ja, genau.
Und dort musst du hin.
Genau.
Du kannst als Pfarrer nicht sagen, ich will wohin.
Richtig.
Sondern ich muss mir die Mitarbeiter anschauen und die bestärken. Das kann man so absurd erscheinen, wie es will.
Ja.
Wenn ich den Eindruck habe, dort ist wirklich der Heilige Geist unterwegs, dann muss ich dort hingehen.
Ja.
Und dann die ziehen.
Ja.
Die ziehen die anderen.
Genau.
Aber die Idee, dass der Pfarrer selbst einen Plan macht und sie dann wie ihn dazu passenden sucht, geht immer daneben.
Ja. Genau.
Das bleibt blutleer.
Ja.
Das sitzt nicht in der Gemeinde.
Ja.
Genau. Sehr spannend. Ich muss mal echt besuchen, mir das anschauen, was ihr da treibt. Meine felsenfeste Überzeugung, es geht ja auch hier um Großkontext der Visitation, ist, dass sich die evangelische Kirche so zerfledert hat, so in eine Konturlosigkeit und Ziellosigkeit zerfledert hat, weil wir auf jeden Kirtag tanzen wollten. Und das, was nur wir können, einfach zu gern geworden ist. Und dann geht es nicht mehr.
Ja.
Die Konkurrenz viel zu groß ist. Also alle anderen können alle anderen Dinge einfach besser.
Ja.
Die sind auf was spezialisiert. Wir müssen dorthin zurück. Und das ist Gottesdienst. Das ist die Anwesenheit Christi. Das ist das Erlebnis Christi im Gottesdienst.
Ja.
Aus.
Ja.
Das. Und wenn es das, egal wie jetzt, wurscht. Das ist auch das, was ich der Luise dann im Rahmen der Visitation ganz stark vermitteln möchte.
Weil das ist sicher wichtig. Das müsste eigentlich schon bei einer Visitation auch ein Stück zur Sprache kommen. Wie wird denn eigentlich der Gottesdienst gefeiert?
Ja. Wobei natürlich hier du das so nicht sagen kannst, Hallen ist eine völlig andere Situation. Das Dörfler Hallen selber hat wie viele Evangelische?
Die Stadt meinst du jetzt?
Ja.
Ja, ich schätze mal so 1500 oder so.
Ja. Das ist jetzt, dort kannst du auf der Ebene was tun. Ich kann in St. Johann, wo ich keinen Gottesdienst mehr hatte, den habe ich wirklich gerettet mit unendlicher Arbeit und unendlicher Zähigkeit durchzuhalten, solche liturgischen Sachen so nicht machen.
Das ist klar. Das hängt auch ganz stark von der Zusammensetzung ab, wie viele Leute es sind und so. Sowieso.
Auch hier gilt wieder das Jus Liturgicum im Sinne, das, was angemessen ist. Nur die Fragestellung, was ist angemessen, darf nicht aus dem Blick verloren werden, mit auch ganz klaren Grenzen. Es gibt Dinge, ich sage im Podcast immer, die Visitation dient eigentlich dazu, festzustellen, ob der Pfarrer nackt durch den Gottesdienstraum hüpft und dabei ein Huhn schlachtet. Dann muss die Superintendentin heuzogen. Und das haben die Leute auch total verstanden, was das heißt. Der Kern muss bewahrt werden.
Ja.
Der Kern muss bewahrt werden, wo wir jetzt bei dem Gespöser natürlich, du bist ja der Fachinspektor, der du nicht bist. Der Fachinspektor ist ja die Luise.
Ja, sie ist die Schulaufsicht.
Ja, sie ist die Schulaufsicht.
Genau.
Das heißt, du kommst sozusagen als ihr Stellvertreter ja eigentlich auch in eine visitierende Situation hinein. Und jetzt darf ich mal besser zu dir. Hast du dich schon einmal getraut zu schauen, ob das wirklich ein Lutherischer ist, der da unterrichtet? Sind das lutherische Inhalte?
Ja, zu schauen, ob das halbwegs mit dem übereinstimmt, was wir im Religionsunterricht wollen, ist schon wichtig.
Ja, was wollen wir?
Ja, das, was im Lehrplan steht, im Großen und Ganzen wollen wir.
Jetzt sag's einmal, was wollen wir?
Also, Menschen dazu zu bringen, dass sie die Fragen stellen, was ist wichtig im Leben. Menschen dazu zu bringen, dass sie sich mit ihrem eigenen Leben beschäftigen und also herausfinden, was sie eigentlich trägt. Ich glaube, also so dieses Religion erspüren, Religion, die ohnehin jeder Mensch hat.
Okay, das ist jetzt der Ansatz.
Ja.
Wenn ich jetzt aber sage, dein Amt als Fachinspektor ist in Wirklichkeit eindeutig abhängig vom Amt des Superintendenten,
ja,
dann sage das Amt des Superintendenten als das Amt der Visitation, wie steht Hurgenau in Arm, zu schauen, ob eine Gemeinde rechtgläubig ist. Daraus her kommt nämlich die Visitation aus den Kämpfen des 2. Jahrhunderts, Gnosis etc., ist diese Gemeinde rechtgläubig?
Ja, aber das ist, glaube ich, heute nicht das Hauptthema der Visitation, oder?
Ja, und ist das gut?
Ja, weil ich glaube, die Rechtgläubigkeit zu überprüfen, das ist eine Sache, die ganz schnell in Richtung Inquisition gehen kann.
Sehr schön. Das ist jetzt, ich denke jetzt hier seit Monaten drüber nach, beschäftige mich mit dem ganzen Irrsinnig genau. Mhm. Das ist die Standardantwort. Typisch evangelische Panik. Mal, was passiert, wenn wir anfangen? Ich stelle die Gegenfrage, was passiert, wenn wir es nicht tun?
Ja, im Gespräch bleiben über das, was wir eigentlich glauben und das, was wir vermitteln wollen, ist, glaube ich, schon was ganz Wichtiges. Aber in dem Moment, wo das so einen Überprüfungscharakter kriegt, ja, dort entsteht ja auch keine Vertrauensbasis mehr, wo man über sowas reden kann.
Naja, evangelische Streiten eh dauernd. Also, ich meine, wenn wir uns was trauen, dann ist das Streiten.
Mhm.
Okay?
Ja.
Streiten um den Glauben. Aber das muss ein Thema sein. Ich meine, reicht es jetzt wirklich in diesem unglaublichen Spektrum? Du musst dir vorstellen, selbst in diesem Pongau, in dem es eh jetzt kaum solche spirituellen Angebote gibt, ausgeflippte Angebote gibt, ich sicherlich an jedem Wochenende an drei Selbstfindungs, wie spricht die Göttin zu mir, ich entdecke den Gott in mir, sonst was, Veranstaltungen teilnehmen kann.
Mhm. Naja, aber das ist ja nicht eine Veranstaltung der evangelischen Gemeinde.
Eben. Worin unterscheidet sich die Veranstaltung der evangelischen Gemeinde von sowas?
Ja, gerade im Freiraum lassen, würde ich sagen. Also bei solchen Veranstaltungen unterstelle ich einmal, dass schon sehr viel Manipulation dabei ist.
Ja, aber es ist, ich bin jetzt bes. Gut, ich bin jetzt richtig bes. Es ist jetzt der Ansatz, der ich entdecke sozusagen die natürliche Religiosität, die Sehnsucht in mir. Das sagen alle anderen auch.
Ja, aber es bleibt ja dabei nicht. Also es geht ja nicht nur um das Entdecken in mir, was die Sehnsucht ist, sondern es geht ja auch um die Frage, welche Antworten habe ich.
Siehst
und werden auch angeboten. Nicht? Also auch ganz verschiedene. Ich glaube, Religionsunterricht ist ja auch immer ein Vertrautmachen mit der Unterschiedlichkeit von Angeboten.
Gut, aber welche Antworten haben wir dann? Also im Rahmen des evangelischen Religionsunterrichtes.
Es kommt darauf an, welche Fragen man stellt.
Nein, ich stelle so ganz grundsätzliche. Also so vom religiösen Gespür herkommend, welche Antworten werden gegeben?
Also die Antwort des Religionsunterrichtes kann natürlich jetzt nicht irgendeine persönliche Glaubensantwort sein. Das ist, glaube ich, schon ein wesentlicher Punkt.
Schon?
Ja, ich glaube schon. Weil du hast ja im Religionsunterricht ein breites Spektrum an Schülern und Schülerinnen. Du hast auch die Schüler ohne Bekenntnis drin, du hast die Schüler ohne jeglichen kirchlichen Hintergrund drin und die, finde ich, müssen auch ihren Platz und ihren Freiraum behalten dürfen. Also du kannst nicht von einem Schüler, der ohne Bekenntnis ist, erwarten, dass der dir jetzt sozusagen die rechtgläubig-lutherischen Glaubensüberzeugungen präsentiert. Das darfst du nicht im Religionsunterricht.
Okay, das ist jetzt eine andere Situation. Ich habe keinen einzigen ohne Bekenntnis.
Aha.
Das gibt es hier nicht.
Aber hast du nicht auch welche dabei, die sagen, ich bin aber Atheist und ich glaube an gar nichts?
Nein.
Das passiert sonst schon relativ oft.
Vielleicht, weil bei mir, das oute ich mich jetzt, von Anfang an drinnen steht, Jesus Christus ist gestorben, damit ich lebe. Ende.
Mhm.
Das Erste und das Letzte.
Und du meinst also, wer das nicht glaubt, hat gar keine Chance in deinem Unterricht, oder wie?
Dann kommt eben das witzige Phänomen, dass sich keiner abmüht.
Mhm. Ja, also ich würde einmal sagen, es muss schon einen Unterschied geben zwischen dem Religionsunterricht an der öffentlichen Schule, der das Angebot des Glaubens präsentiert, ja, und auch das Angebot verschiedener Glaubensüberzeugungen und auch verschiedener Religionen und so, und der Gemeinschaft der evangelischen Kirche, die einen gemeinsamen Glauben irgendwie vertritt und praktiziert. Also ich glaube, das muss man schon so zwischen Kirche und Welt hier irgendwo unterscheiden.
Also du würdest den Religionsunterricht in die Welt
Der
tun.
Religionsunterricht findet im Ort der Welt, in der öffentlichen Schule statt. Ja, er ist sozusagen die Begegnung zwischen der Welt und der Kirche, so vielleicht in dem Sinn.
Okay, aber es ist ja auch Kirche in der Schule.
Ja.
Also dann ist das evangelische Glaubensüberzeugung in einem Slot, wo die dir zu ist, wo auch nur eine kann, wenn ich eine los.
Na, nicht wenn du reinlässt, sondern wer Anspruch hat, Religionsunterricht zu besuchen. Und das ist.
Ja, meint jetzt Folgendes, da
Ja?
kann jetzt nicht der Mathelehrer einrennen
Ja?
und irgendeinen zur Sau machen, weil er ein Trottel ist in Mathe.
Das ist klar, aber das wird er hoffentlich in Französisch auch nicht tun.
Nein, aber ich meine, verstehst, was die zugemachte Tür meint?
Ja.
Also da bleibt auch was draußen.
Ja.
Und drinnen ist was anderes.
Ja.
Das ist für mich ganz, ganz wichtig.
Das hat, also da stimme ich ja schon zu.
Ja.
Also ich glaube auch, dass der Religionsunterricht unter anderem gerade in unserer besonderen Kleingruppen- und
Ja.
evangelischen Situation
Ja.
deswegen eine besondere Chance hat, weil er eben Jugendlichen eine andere Art von Zusammensein ermöglicht, als sie
Eben.
sonst in der Schule haben.
Das ist ja der Punkt. Ich mache Ihnen von Anfang an klar, die Tür ist zu. Wir sind unter uns. Das heißt aber auch, wir sind intim.
Ja.
Wir achten aufeinander. Ich akzeptiere euch
Ja.
total. Das geht aber nur, wenn ihr mir auch wieder euren Schutz gebt.
Ja.
Ich gebe euch meinen
Ja.
und vice versa.
Ja.
Also hier natürlich, wir sind im Pongau. Ist das wirklich so ein evangelischer Kern? Verstehst? Die leben jetzt was anderes. Und witzigerweise habe ich es jetzt in 20 Jahren nicht erlebt, dass mir jetzt jemand einen Atheismus entgegengeworfen hätte. Habe ich nicht erlebt.
Interessant.
Was ich erlebt habe, ist das Einzige, das eben darüber schon vorhin geredet ist, Kinder gibt ganz wenige, die ertragen das Gute nicht. Das ist zu gut. Es ist nicht mehr erträglich, dass mich Gott wirklich absolut liebt, wenn meine familiäre Situation so furchtbar ist, wie sie ist. Aber ich habe keinen Atheismus erlebt. Ich habe erlebt natürlich, dass sie dann, ich weiß nicht, wieder herkommen, sondern den Jesus wirklich geben und so weiter und so fort. Gut? Und so ordentliche pubertäre Provokationsebene, ja, gib es mir, versuch's nur, versuch's nur. Ich war damals genauso ein Arschloch wie du jetzt. Aber im Kern sind so diese einfachen Grund, also dieser einfache Grundsatz, ne, der ist gestorben mit ich lebe, immer drüber. Immer drüber.
Dafür haben wir ja auch einen konfessionellen Religionsunterricht, denke ich mal.
Eben.
Also ist ja nicht so, dass das nicht berechtigt wäre.
Ja. Weil natürlich, ich war einmal anders. Da haben wir also so die ganzen Angebote gemacht und so weiter und so fort. Meine Erfahrung war, dass sie die Leute noch absolut nicht auskennt haben. Vollkommen den Zugang schlussendlich verloren haben. Die haben am Schluss nimmer mehr gewusst, warum bin ich überhaupt da? Jetzt habe ich noch dazu den Ethikunterricht. Und das heißt auf gut Deutsch, dort werden verschiedenste ethische Modelle und Wertemodelle vorgestellt. Pseudomäßig. Der Ethikunterricht muss eine absolute Katastrophe sein, also in absolute Überforderung hineingehen. Die Schüler sind anscheinend nur auf der Provokationsebene, wo sie so höre. Das heißt, da muss ich doch auch ein klares, anderes Konzept bieten. Es ist sicher, bei uns kommt ja keiner in die Höhle, der nicht evangelisch ist. Das wollen wir ja mal festhalten. Aber auch mit einer großen Klarheit zu erklären, also ich bin jetzt evangelisch und das halte ich für richtig. Du kannst gern was anderes für richtig halten, aber bei mir stimmt das.
Ja, also das ist genau der Punkt, auf den ich hinaus wollte. Ja? Also diese Freiheit zu lassen, dass du einerseits deine Überzeugung natürlich klar vertrittst, aber dass der Schüler, die Schülerin in der Schule die Freiheit haben muss, ganz was anderes zu vertreten, wenn er dieser Meinung
wäre. Ja gut,
aber
das hat ja auch in der evangelischen Kirche jeder.
Naja, also wenn du vorhin auf die Überprüfung der Rechtgläubigkeit der Gemeinde hinaus wolltest, dann ist das...
Naja, schon. Also damit ist jetzt eines gemeint natürlich, du weißt, welche Gemeinden es in Österreich auch gibt, wo ich jetzt wirklich sagen würde, das ist so schwerster Fundamentalismus, das hat nun wirklich mit Evangelischen nichts mehr zu tun.
Aber da werde ich eben sehr gern darauf hinaus, dass die Grenzen dorthin fließend werden können, wenn wir zu sehr Richtung Überprüfung der Rechtgläubigkeit gehen. Weißt?
Naja, mein Gegenargument ist eben, wenn man gar nicht überprüft mehr, was bei uns de facto geschieht, das müssen wir schon festhalten, dass das unser Zustand ist, dann kann natürlich auch das passieren, worunter wir, das so gut kennen, die beide leiden, dass es ganze Gemeinden gibt, die fest in der Klaue von ein paar Fundamentalisten sind, die den Menschen die Seele verdunkeln. Und da hört für mich der Spaß jetzt auf.
Ja.
Da kann ich jetzt dann in einer Visitation nicht mehr hingehen und sagen, ja, das ist halt eure Art, evangelisch sein zu leben.
Ja.
Ich meine, Salzburg-Tirol gibt es keine einzige.
Ja.
Da sind wir aber wirklich im Goldenen Westen.
Ja, ja.
Da gibt es andere Sachen. Und da musst du im Elisabethinum unterrichten, wo die Steuerinnen sind.
Ja, das glaube ich sofort.
Wo es da für Geschichten erzählt werden, das ist ein anderes Geschmack.
Ja.
Und da fragt man sich dann natürlich, was geht alles ein in evangelisch? Mhm. Wann kommt, wir haben Superintendenten, die kommen aus dem Bischofsamt, das Bischofsamt, so wie wir es verstehen, Visitation, kommt aus den Kämpfen um die Rechtgläubigkeit des 2. Jahrhunderts, sprich Gnosis. Wann sagt einer, das ist nicht mehr, das kann ich nicht.
Ja.
Das finde ich in meinen Bekenntnisschriften nicht mehr.
Ja.
Und das hat natürlich auch die andere Ebene, wenn alles nur noch Spiel und Kuscheln ist und kein Mensch mehr vom Leben Gott redet, dann ist das genauso ein Chaos.
Ja.
Nur in unserer Beobachtung ist ja Folgendes. Spiel und Kuscheln in Reinform gibt es ja nicht. Gibt es ja de facto nicht. Währenddem das Beinharte, ich sag's nochmal, die Seelen verdunkelnde, das haben wir aber in ordentlichen Sechsereien.
Ja.
Und jetzt kommt so gesehen noch einmal die Frage an den Fachinspektor. Was tust du, wenn du so wen drin hast?
Ist mir zum Glück noch nicht passiert, aber wir haben das gerade gestern in der Fachinspektorenkonferenz einmal intensiver diskutiert, weil eben ein Kollege erzählt hat von einer Lehrerin, die eben wirklich völlig fundamentalistisch, ja, wie du sagst, die Seelen verdunkelt.
Ja.
Und da waren wir uns eigentlich schon alle einig, dass man das nicht einfach so laufen lassen kann, sondern dass man dann schon Schritte setzen muss. Und da ist dann ein möglicher Punkt schon der, dass eben Schule nach einem Lehrplan funktioniert. Und Lehrplan hat zum Beispiel den Anspruch, auf der Höhe der Wissenschaftlichkeit Unterricht zu gestalten. Und da kann ich dann schon sagen, also bitte, wenn jemand sagt, na selbstverständlich hat die Schlange im Paradies Hebräisch gesprochen, weil der liebe Gott hat sie halt so geschaffen, dann ist das wahrscheinlich nicht auf der Höhe der Wissenschaftlichkeit und dann kann ich da schon Einspruch erheben gegen so einen Unterricht.
Peter, ich liebe dich, das weißt du. Ich sage jetzt noch was. Ich werde dich immer lieben. Du bist dran schuld, dass ich überhaupt Pfarrer geworden bin. Das weißt du.
Nein, ist ja nicht wahr.
Natürlich. Ich war so panisch vor der Griechischprüfung, wenn du dich nicht mit mir hingesetzt hättest. Ja?
Echt?
Hätte ich das Studium geschmissen.
Echt?
Ich war in einer... Ich kann anscheinend nach außen hin immer ruhig wirken.
Aha.
Ich hätte es geschmissen,
aha,
wenn du dich, ich glaube, 5-6 Mal mit mir nicht hingesetzt hättest, in einer so liebevollen Art und Weise.
Aha, das war mir nicht bewusst.
Nein, du, also ich werde immer alles für dich tun.
Aha.
Du hast mir meine Existenz und ich liebe es, Pfarrer zu sein.
Ja.
Ja? Und jetzt kriegst du eine am Deckel. Wo sind wir gelandet, dass alles schlussendlich über eine formale Argumentation geht? Warum kann ich hingehen und sagen, jetzt hören Sie mal zu, Sie sind in der falschen Kirche. Das sind wir nicht.
Ja, aber das ist ja genau der Punkt. Ich muss ja einen Lehrer in seiner Tätigkeit beurteilen als Fachinspektor. Ja? Also, Es geht ja nicht darum, dass ich jetzt hier als Bischof irgendeinen Pfarrer beurteile, sondern das findet ja jetzt im öffentlichen Raum der Schule statt, das Ganze. Und daher, der Fachinspektor muss auch nach den Kriterien, wie Schule sonst läuft, vorgehen. Der kann nicht einfach nur sozusagen eine Glaubensüberprüfung machen und sagen, du bist nicht rechtgläubig oder so, sondern der muss schauen, ist das ein guter Lehrer? Und der Lehrer, ja, der muss eben zum Beispiel nach den auf der, also auf der Höhe der Wissenschaftlichkeit auch unterrichten und arbeiten. Der kann nicht einfach so tun, als gäbe es das rundherum alles gar nicht, was von einem Lehrer sonst erwartet und verlangt wird. Und daher muss ich auf dieser Ebene argumentieren. Das ist also jetzt nicht nur ein blanker Formalismus, sondern es geht darum, dass ich hier auf der Ebene argumentieren muss, die in der Schule eben gehört wird und stattfindet.
Jetzt haben es alle Zuhörer verstanden. Gut. Damit haben wir jetzt nur noch eine Frage. Ich habe den Eindruck, das ist jetzt rein persönlich, das ist jetzt durch nichts gedeckt. Okay? Ich habe nicht einen Blick, weil ich nicht einen Job habe. Schön langsam, aber sicher wird, also erstens einmal wird Religionsunterricht in absehbarer Zeit sowieso aus der Schule rausfliegen. Und zwar genau deshalb, weil dieser Spagat, den du machen musst, du willst ja einfach, dass du der ordentliche evangelische Religionsunterricht gemacht wird, sonst gar nichts aus. Wir beide wissen, was ein ordentlicher evangelischer Religionsunterricht ist. Okay? Natürlich geht es dauernd darum, dass Jesus Christus für uns gestorben ist, damit wir leben. Und das fröhlich und jeder kann jeden Blödsinn machen, aber wir gehen respektvoll miteinander um, wir lernen sozialen Umgang, lieben einander. Das Witzige ist, Religionsunterrichtsgruppen lieben einander. Was die füreinander tun, ist unfassbar. Und wir sind beide Lutheraner. Ganz klar. Du bist ein guter Dogmatiker. Dogmatiker, also die Lehre der Kirche, nicht? Bekenntnisschriften und so weiter und so. Wir wissen genau, was wir eigentlich wollen. Wir wissen auch, dass die Kinder das irrsinnig brauchen, auch diese Klarheit des Lutherischen, aus dem einfachen Grund, weil die in einer Welt leben, du hast keine Kinder, ich hab welche, das kannst du dir nicht vorstellen, Peter. Ich sag's dir, wenn du keine Kinder hast, du kannst es dir nicht vorstellen.
Na, ich glaube, ich kenne die Welt der Kinder schon nicht so schlecht.
Es gibt Aussagen meiner eigenen
Ja.
Kinder, da stehe ich mit offenem Mund daneben. Wir sind in den 60er Jahren aufgewachsen. Das ist einfach eine Generationsfrage.
Ja, sicher.
Ich brauche manchmal Tage, um mich wieder einzukriegen. Das ist so eine andere Welt. Völliger, absoluter, totale Beliebigkeit. Die können wir uns nicht vorstellen. Diese Ebene von Beliebigkeit können wir uns nicht vorstellen. Deswegen fahren die ja alle so auf etwas Klares ab, dass sie respektiert, dass ihnen jede Möglichkeit gibt. Aber es muss endlich in ihrem Leben auch Klarheit geben. Diese wahnsinnigen Eltern gehen halt hin und lassen einen 10-Jährigen entscheiden, wo es für eine Schule gehen will. Wo soll der Knilch das wissen? Kreisch. Das ist die Welt. Gestern haben wir eine Presbytersitzung gehabt. Die Bernadette Meisnitzer, Presbyterin, die ist im Lehrkindergarten hier, ist hervorragende Kindergärtnerin. Weißt du, was die mir erzählt hat?
No.
Wenn sie neue Kinder kriegt, kann sie sagen, heute ein Drittel der Eltern kommen zu ihr mit einem geilen Satz, der lautet: Gehen's, liebe Tante, die sagen ja noch Tante, die
Ja.
Deppen. Und wenn er nicht mitturnen will, oder sie, er muss nicht. Die ganze Latte durch.
Ja.
Wenn er mit den anderen nicht spielen will, gell, er muss nicht. Ein Drittel der Eltern geht zu ihr hin und erzählt ihr, sie
Muss
muss
nicht.
nicht. Was glauben die, was die Kindergartenpädagogik mit den Bäger tun kann? Sie hat gesagt, sie hat Kinder, die kommen erst mit 5 in den Kindergarten, die haben in ihrem Leben noch kein Nein gehört. Sie sagt zum ersten Mal Nein und hat natürlich dann einen Zweijährigen in der Trotzphase vor sich in dem Moment. Der rekrutiert alle, der brüllt den ganzen Vormittag, reißt sich die Haare aus, sonst was, das Wort Nein noch nicht gehört hat. Das ist die Welt, wie sie sich heute darbietet. Und mein ganz einfaches, intuitives Gespür ist, warum hat das FPÖ und das BZÖ so eine Zuregung?
Klar, die bringen auch mal die Klarheit, die die Leute sonst nicht haben, ne?
Und wir haben eine Klarheit, wir haben eine irrsinnig menschenfreundliche Klarheit. Nur wir müssen die kommunizieren. Und jetzt bist du aber in einer, meines Erachtens, ich würde das jetzt sagen, in einer völlig schizophrenen Situation. Eigentlich bist du ein guter Pfarrer. Sonst gar nichts. Aber wirklich ein guter. Und jetzt balancierst du in einem System völligen Wahnsinns, genannt österreichische Schule, wo jeder alles tun kann, irgendwie herum. Wie gehst du bitte mit dem um?
Ja, ich arbeite im Grunde nicht anders, wie ich als Pfarrer auch gearbeitet habe. Dass ich versuche, mit den Menschen klar umzugehen, wie du sagst.
Ne? Ja.
Und auch eine bestimmte Position deutlich vertrete. Gleichzeitig ein Zuhörer bin, gleichzeitig ein Begleiter bin.
Ja.
Also ich denke mal, die Eigenschaften, die man als Pfarrer braucht, brauche ich in der Aufgabe auch in einem anderen Kontext.
Begleiter, ja. Der sehr genau über seine Werte und wo er hin will, wo unsere Kirche hin will, was sie vertritt, sich darüber im Klaren ist.
Das ist notwendig, ja.
Und dann rennt's. Und dann eröffnet sich nämlich die Kommunikation. Ja, meine Lieben, das war das Tagebuch eines Pfarrers von Ihrem Pfarrer Hans Spiegel, evangelischer Pfarrer aus Bischofshofen in Österreich. Unser heutiger Gast war der Magister Peter Prögelhöf. Wie Sie gehört haben, jener Mensch, der daran schuld ist, dass Sie mich als Pfarrer überhaupt hören, weil er mich durch die Griechischprüfung, Altgriechischprüfung, am Anfang des Studiums hin durchgehoben hat. Er sitzt da und lächelt, hat es nie mitgekriegt. Ich hätte es wirklich geschmissen. Ich werde auf ewig für dich kämpfen. Du kannst dir nicht vorstellen, welche Dankbarkeit ich circa alle 3 Tage meines Lebens dir gegenüber empfinde. Das war eine der größten Dinge, die mir jemals ein Mensch geschenkt hat.
Dann bin ich ganz gerührt, habe ich wirklich nicht so gewusst.
Das ist so. Und danke fürs Zuhören, jetzt 40 Minuten. Und heute wollte ich Ihnen zeigen, was Kirche wirklich ist. Das ist Kirche. Das ist evangelische Kirche. Jetzt wissen Sie, wie es bei uns rennt, welchen Diskurs wir ständig führen. Ich danke dem Peter ganz herzlich.
Ja, ich danke für die Einladung.
Und ja, der liebe Gott möge uns alle aus tiefsten heraus segnen, uns Kraft geben, dass wir wirklich so miteinander unterwegs sind. Einen gesegneten Abend uns allen.